Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 138. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Imano.
Servus.
Der Benny.
Hallo.
Der Jan.
Hi.
Der Tommy.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, der Robert. Wir besprechen das vergangene Wochenende wie immer und fangen kurz mit den Kämpfen an in Kanada. Dort kämpfte James Degel gegen Lucian Bute und Benny hat den Kampf gesehen.
Nein, ich habe den Kampf leider nicht gesehen.
Oh, verdammt. Dann wechsle ich doch einfach rüber zu Tommy, denn der hat den gesehen.
Ja. Manu, du hast ihn auch gesehen, ne?
Selbstverständlich.
Ja, machen wir mal gut. Also ich finde, dass der Kampf kann man Digi geben. War eng, also die Scorecards waren höher, wie ich so empfunden habe, meiner Meinung nach. Kann es 7-5 Runden geben für den Digile, ist wirklich in Ordnung. Bude hat zum Teil das gemacht, was ich mir vor dem Kampf vorgestellt habe. Dass er auf jeden Fall agiler wirkt. Wie gegen so richtige Pressure Fighters, dass ihm das entgegenkommt. Degil war auch zeitweise, was heißt den Nöten, aber durch zwei Cuts doch ein wenig beeinträchtigt. Bude kam oft gut zum Körper durch, auch wie ich es mir gedacht habe, aber Degil ist einfach, das Quick schneller gewesen, ein Tick schneller gewesen, jünger, nicht so verbraucht wie der Bude, und das hat am Ende des Tages einen Unterschied gemacht. Also, close but clear für Degil, ja, ist okay. Imano, wie hast du es gesehen? Über dein Scorecard haben wir uns gar nicht unterhalten.
Ja, ich hatte das 115-113 für Degil. Ich will aber nicht sagen, dass das Urteil Fehlurteil ist. Also es geht auf jeden Fall klar, dass Degil den Kampf gewonnen hat. Es gibt, glaube ich, auch keine Möglichkeit, Bute den Kampf zu geben oder das Draw zu werten. Im Endeffekt hat er schon, sagen wir mal so, die Runden, die er gewonnen hat, die waren auch nicht eindeutig. Ja, also man kann, wenn man will, auch wesentlich mehr Runden für Degil geben. Also es gibt wirklich Runden, wo du wirklich auch Degil geben musst. Aber es gibt nicht wirklich Runden, die du unbedingt Bute geben musst. Bis auf vielleicht zwei. Also die Runden, die Degil gewonnen hat, sehr eindeutig. Und die Bute gewonnen hat, halt weniger eindeutig. Aber ja, gut, wie gesagt, im Endeffekt ist es ja dann auch egal, ob es 116 oder 12 oder 115 oder 13. Unanimous Decision, eindeutige Entscheidung in dem Fall, gerechtfertigt. Aber es war trotzdem ein sehr unterhaltsamer Kampf. Sehr actionreich. War auch durchaus spannend. Also es gab immer wieder Szenen, wo auch Bute durchaus sehr, sehr gute Aktionen hatte, wo man ja auch den Eindruck schon gewinnen konnte, dass er möglicherweise auch einen vorzeitigen Sieg eventuell erreichen kann. Gute Körpertreffer drin gehabt, auch teilweise die G gut am Seil gestellt. Allerdings auch zu selten. Also man konnte die Aktionen dann, wo er ihn stellen konnte, an einer Hand abzählen. War vielleicht 7-8 Mal der Fall. Aber da sah es halt gut aus und hat auch Wirkung hinterlassen. Aber ja, im Endeffekt hat die G halt immer eine gute Antwort gehabt auf die Schläge von Bute und auf die Aktion von Bute und daher verdient er Sieg. Ja,
bis zu den Midrounds war schon eng, meiner Meinung nach, aber da ist es so in der zweiten Kampfhälfte hat sich entschieden. Also, bis zu den Midrounds haben ja selbst die Engländer Draw gehabt, ne? Der sechsten Runde.
Wie gesagt, man kann es so und so werten. Du kannst das Ding halt auch sehr knapp haben, ne? Das geht. Also, wie gesagt, die Runden waren teilweise auch sehr eng. Schwer zu wertender Kampf auf jeden Fall, aber ich denke, man kann sich nur über die Höhe halt streiten. Also,
ja, genau.
Wer jetzt gewonnen hat, ich denke, genau. Das ist klar. So, denjenigen will ich sehen, der eine Scorecard für Bute hat. Das ist meiner Meinung nach eigentlich nicht machbar. Und daher kann man sagen, nur Glückwunsch an Degil. Ich hätte es nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich auch im Preview schon gesagt. Also ich habe Bute, ich will nicht sagen als Favorit gesehen, aber schon 50-50 Chance gegeben. Und ich hätte schon, oder bin davon ausgegangen, dass er hier eine Home Decision bekommen kann. Aber da war nicht ansatzweise dran, das zu erreichen, da war ich schon, na, ich will nicht sagen enttäuscht. Ich meine, er hat eigentlich gut gekämpft, also hat eine gute Leistung gebracht, offensiv eigentlich schon stark, aber Degil ist halt offensiv dann nochmal ein Level krasser, ne? Macht auch viel mehr, hat, ich glaube, 150 Hände auch mehr abgefeuert und auch wesentlich mehr getroffen insgesamt. Punch Stats sprechen auch eine eindeutige Sprache, also ich habe ihn ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ich denke, Bute eine sehr gute, sagen wir mal, eine gute Leistung gebracht. Sehr gut reicht nicht, um dann gewinnen, wenn er sehr gut war. Aber auf jeden Fall eine gute Vorstellung und ja, eine sehr gute von Degil. Und deswegen hat er hier gerecht gewonnen und jetzt muss man sagen, er hat jetzt Dirrell geschlagen, Bute geschlagen. Also da sind dann schon mal zwei Herren im Rekord, wo man sagen kann, jawohl, Chapeau, stark. Bin gespannt, wie es da weitergeht.
Gut. Kommen wir zum nächsten Kampf. Der fand
Vielleicht sollte man nicht vergessen, dass Amir Iman noch eigentlich der Pflichtherausforderer von Bostol ja, überraschend K.O. gegangen ist. Hatte ich auch geschockt gehabt, Benni, ne?
Ja, absolut. Also für mich habe ich ja vorhin schon mal geschrieben, also da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Habe ich eigentlich dem Granados gar keine Chancen eingerechnet und habe Imam ziemlich, ziemlich stark gesehen. Dachte, das ist ein Mann für die Zukunft. Jetzt ist er K.O. gegangen vergangenes Wochenende. Hat mich, also für mich ist das Upset der Woche. Das hat mich tierisch überrascht. Also wirklich erstmal zweimal nachlesen müssen, als ich die Meldung gesehen habe.
Hast du den Kampf denn auch angesehen?
Dazu bin ich leider noch nicht gekommen heute.
Iman hat ihn am Boden gehabt, Grandos, also Granados. Das hat schon ausgesehen, als würde er den Kampf für sich entscheiden. Aber irgendwie hat er überpaced zeitweise und dann hat ihn der gut abgefangen, mit Schläge eindecken, ist der Ringrichter dazwischen hat ihn rausgenommen. War aber auch schwerstens heute Iman. Also war wirklich okay, das abzubrechen. Und da waren Alvarez gegen Chilemba noch. Hatte Alvarez gewonnen durch Mehrheitsentscheidung. Oh, war auch schwer zu scoren den Kampf. Ich habe ihn dann angesehen, aber nicht bewusst gescored. Er war echt verdammt eng. Ich habe in Twitter dann nochmal einige amerikanische Rider oder beziehungsweise nachgelesen, was die sagen. Und die haben alle Chilemba eher vorne gehabt. Im Eastside Boxing Forum haben die meisten hingegen Alvarez klar vorne gehabt. Also das ist auch ganz, also muss man mal selber scoren und schauen. Aber das war echt verdammt eng. Das war echt enger. Unentschieden wäre vielleicht am besten gewesen. Aber sehr, sehr eng.
Okay. Kommen wir zum nächsten Event. In Texas, genauer gesagt in Dallas in der Bombenfabrik, kämpfte Errol Spence gegen Alejandro Barrera. Und soweit ich weiß, hat Benny diesen Kampf auch gesehen.
Ja, diesmal hast du allerdings recht, den Kampf habe ich heute noch gesehen.
Ich weiß nicht alles, das gebe ich offen zu.
Und ja, es war, ich würde fast sagen, wie fast immer, bis jetzt eigentlich eine sehr gute Vorstellung von Spence. Er hat auf jeden Fall jede Runde gewonnen. Ich fand es teilweise in den ersten zwei, drei Runden, also Barrera hat sich schon nicht schlecht verkauft. Der hat Spence ein paar Mal flush getroffen, wo ich echt dachte, so, wow, also das war, hab ich nicht mit gerechnet, dass er wirklich, da ist es teilweise der Aufwärtshaken, teilweise die rechte gerade wirklich gut durchgekommen. Spence war relativ offen, aber überhaupt keine Wirkung gezeigt, hat den Kampf erst mit seinem Jab dominiert. Hat dann das Tempo ein bisschen angezogen in den Runden, so 2, 3, 4. Und nachdem er Barrera diverse Male wirklich flush am Kopf getroffen hat und relativ wenig Wirkung erzeugt hat, ist er in der fünften Runde dann verstärkt zum Körper gegangen, hat mehr kombiniert, Kopf, Körper, links, rechts, sah sehr gut aus und hat ihn dann stark gefinisht. Es gab erst einen Knockdown nach zwei guten Körpertreffern. Und danach war der Kampf eigentlich zu Ende. Also wurde dann rausgenommen. Und ja, Spence sieht weiterhin gut aus. Ich fand, das war ein ordentlicher Step-up. Barrera ist schon absolut okay, finde ich, für seinen 19. Kampf. Das ist ja schon ein Top 50, vielleicht Top 60 Mann in der Gewichtsklasse. Es war in Ordnung. Hat mir gut gefallen.
Sehr schön. Kommen wir nun zu dem Kampf, der wahrscheinlich die meisten Hörer auch interessiert, der Kampf des Wochenendes und einer der Überraschungen, so würde ich mal behaupten, der letzten Jahre. Wladimir Klitschko hat alle seine Titel an Tyson Fury verloren. Das ist zwar so eine abgedroschene Phrase, die meine Oma gelegentlich benutzt, aber dass ich das nochmal erleben darf, das würde ich behaupten, würde passt bei diesem Kampf sehr gut. Samira, du warst ja mit Jan auch live vor Ort im Stadion in Düsseldorf gewesen. Wie waren deine Eindrücke von diesem Kampf?
Ja, ich war schon Freitag da zum Biegen. Und ja, erstmal war ich ein bisschen enttäuscht über die ganze Organisation, die jetzt die recht neue Pressesprecherin Nicola Padbeck übernommen hat. Davor hat Lorenz Eichhorn das gemacht und für mich hat er es auch besser gemacht. Ja, also erstmal war ich überhaupt überrascht, dass kurz vorm Kampf mitgeteilt wurde, dass dieses öffentliche Wiegen, eigentlich öffentliche Wiegen, gar nicht so öffentlich war. Es war ja dann nur für die Journalisten sozusagen zugänglich. Die Fans von Fury und Klitschko mussten draußen vor so einem Karstadt Sportgebäude in Essen warten, haben halt nichts mitgekriegt, was total traurig ist und was natürlich auch die Stimmung beeinflusst hat. Also da kam halt keine Stimmung auf. Also ich war ja auch schon bei anderen Wiegen, bei Hey oder so, das war auch bei einem riesen Karstadt Sport alles voll, tausende Fans, die die ganze Zeit ihn angefeuert haben, und auch bei Pulev war es, also es war eigentlich immer anders. Und ja, das hat mich halt erstmal, das war das Erste, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Das war halt keine, weiß nicht, war halt nicht schön, sagen wir mal so. Und ich habe mich halt auch gefragt, warum. Warum die das so gemacht haben. Ich habe auch nachgefragt, bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Erhalte ich vielleicht auch nicht mehr. zuerst dachte ich vielleicht aus Sicherheitsgründen oder so, dass sie die verschärft haben, Sicherheitskontrollen. Aber irgendwie ist es, glaube ich, auch nur, wenn, dann wäre es auch nur ein vorgeschobener Grund, weil im Endeffekt, dann hätte man ja auch den Kampf absagen müssen. Also man hätte genauso gut die Leute dann auch kontrollieren können in irgendeinem zugänglichen Gebäude oder das Wiegen viel größer aufziehen können. Also keine Ahnung, vielleicht Mayweather, der macht daraus ja ein Show-Event, der verkauft dafür Tickets, da geht man ins Stadion nur, um das Wiegen zu sehen. Und bei Klitschko dürfen nicht mal die Fans sind, die hunderte von Euro für ihre Karte bezahlen und einmal im Leben vielleicht nochmal vor dem Kampf sowas sehen wollen. Also oft sieht man ihn ja vielleicht auch nicht mehr. Das hoffe ich, dass das nicht mehr so stattfindet. Und sonst, ja, was ich da noch so im Vorfeld alles gehört habe, also auch mit der Akkreditierung, da hat es eigentlich schon angefangen, den ganzen Stressproblem, dass nur meistens einer Redaktion irgendwie eine Akkreditierung bekommt, egal ob einer Journalist ist und der andere Fotograf, also zwei ganz verschiedene Aufgabenbereiche haben. Ich musste mich zum Beispiel mit einem Fotografen, der auch gerne mitgekommen wäre, unterhalten, oder wir wurden fast von ihr gegeneinander ausgespielt, weil wir uns selbst einigen mussten, wer von uns da jetzt nun hingehen kann, darf und diese tolle Karte im Oberring hat, wo man eh nichts sieht. Also ich saß ja fast ganz oben, das waren zwei Presseplätze, aber in so einer riesen Arena, was eigentlich ein Fußballstadion ist, da sieht man halt nichts. Also es ist echt so, du siehst halt zwei Figuren, also ich war ja froh, dass die Boxer so groß sind, da hat man dann noch ein bisschen mehr gesehen, aber bei den Vorkämpfen, die meisten gingen ja total unter, da waren ja noch leichtere Gewichtsklassen. Dann gab es nur zwei Bildschirme rechts und links, die dann auch versperrt waren von den Stahlkonstruktionen in der Halle, dass man halt auch wirklich nur ein Drittel vom Bildschirm gesehen hat und die Köpfe eigentlich gar nicht, selbst wenn man seinen Kopf da irgendwie probiert hat, ein bisschen so hinzustellen, dass man was sehen konnte. Also man hätte ein Fernglas gebraucht. Ein Kollege hatte auch neben mir eins, wie früher in der Oper. Also ja, es war halt, man konnte echt live nicht so viel sehen. Dafür hat man natürlich die Stimmung mitgekriegt. Die war halt auch recht, ja, sagen wir mal so, ich habe mehr erwartet von den englischen Fans. Ich fand, bei Hey war das viel lauter irgendwie, also hat man irgendwie die englischen Fans viel mehr mitgekriegt. Ja, und sonst, was noch interessant war, ist, dass ja, in der Pressemitteilung, eigentlich ging eine Pressemitteilung für die ganzen Medienveranstaltungen rum, wo halt alle akkreditierten Journalisten hingehen konnten, also zu der Vorpressekonferenz, sozusagen vor dem Kampf, dann zum öffentlichen Pressetraining, zum Wiegen und dann zur Pressekonferenz nach dem Kampf. Das war alles auf einem Blatt und man dachte halt, wenn man akkreditiert ist, kann man überall hin. Aber denkst du, Puppe? So war es dann nicht. Natürlich wurde es einmal vorher in der Konversation mit Frau Patek nicht gesagt. Sonst wäre ich nämlich gar nicht da hingefahren für so eine tolle Platzkarte. Weil im Fernsehen hat man das ja deutlich besser gesehen. Wenn man den Kampf wirklich auswerten will, dann sieht man halt im Stadion nichts. Und ja, dann habe ich so, als ich dann vor Ort war, erfahren, dass ich dann gar nicht zur Pressekonferenz nach dem Kampf kann. Also keine wirklichen News bekomme, die eigentlich andere Leute, ja, die halt überhaupt wichtig gewesen wären. Oder die halt die worüber man halt was schreiben kann. Und wenn ich nur was über den Kampf irgendwie schreibe, das kann ich auch im Fernsehen sehen. Deswegen war ich da ein bisschen, war ich ein bisschen sehr enttäuscht, weil ich dachte so, warum gibt es jetzt eine Auswahl für Journalisten? Also ich habe das wirklich in meinen ganzen Boxjahren nie gehört und auch nie erlebt. Und ich habe auch die anderen Kollegen gehört, die meinten, Ja, früher war es so, da wurden alle Journalisten zu allem zugelassen und da muss man halt einen größeren Raum nehmen. Das ist ja beim Fußball auch so. Da sagt man dann nicht, ja, wir haben jetzt hier keinen Platz. Es dürfen nur irgendwie die Hälfte aller Journalisten zur Pressekonferenz, was halt echt, also was halt dreist ist. Also ich finde das echt, das behindert die Arbeit. Und selbst wenn man das so macht, finde ich, dann wäre es ihre Pflicht gewesen, einen vorher darauf aufmerksam zu machen. Gerade wenn man vorher schon mit ihr kommuniziert und fragt, warum diese komische, ja, warum man sich überhaupt rechtfertigen muss, dass man überhaupt da hingehen darf. Und dann hat sie irgendwie, da sie nicht so viel, glaube ich, oder ich habe so den Eindruck, dass sie nicht so viel Ahnung vom Boxen hat. Die war ja vorher bei einer Quitt und so beim Fußball. Und ja, man musste ihr erstmal aufzählen, was es überhaupt für Medien gibt, irgendwie, die sich mit Boxen beschäftigen. Und der Grund dann, um überhaupt zugelassen zu werden, war dann meistens, also bei den meisten Kollegen, auch bei den ukrainischen, russischen Medien, wie oft sie denn schon bei irgendeinem Klitschko-Kampf waren. Also, und das war halt, also das ist halt, was ist das denn? Also erstmal kann man es vom Alter her gar nicht bei manchen vielleicht vergleichen. Wenn ich halb so alt bin wie sie oder so, war ich wahrscheinlich trotzdem schon bei mehr Kämpfen als sie vor Ort. Würde ich jetzt mal einfach von ausgehen. Und auch die anderen, die irgendwie schon seit über 10 Jahren bei jedem Kampf dabei sind und echt schon feste Journalistengrößen sind und für die größten, ich weiß nicht, zum Beispiel für die größte russische Homepage da Berichte schreiben oder für eine russische Zeitung, die auch recht groß ist, die hatten alle Probleme wegen ihrer Akkreditierung, mussten sogar von ihrer, ja, von ihrem Medium sich bestätigen lassen mit Stempel, dass sie da wirklich angestellt sind, obwohl das eigentlich ja da gespeichert sein müsste, ne? Welche Journalisten da schon bei den letzten Kämpfen waren und so. Und ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wie das da verläuft, wie sie die Entscheidung trifft, wer da zugelassen wird, aber ja, sie hat sich dann gerechtfertigt mit irgendwelchen
Hasen,
also für Medienanfragen und wir wollen ja da, ja?
Wie fandst du denn den Kampf?
Ach so.
Lass sie halt erzählen, ganz interessant. Ganz ich interessant, jetzt, okay. Jetzt, wo du schon angefangen hast.
Jetzt will ich, okay, wenn es euch nicht interessiert, ich dachte, euch interessiert es auch so ein bisschen, dass die Veranstaltung so ein bisschen schlecht organisiert war. Mhm. Egal. Okay, dann komme ich gleich mal zum Kampf. Erstmal gab es meinen Platz nicht. Also, ja, Platzkarten, mein Platz gab es offiziell nicht. Habe mich dann einfach irgendwo hingesetzt. Konnte eh nicht so viel vom Kampf sehen. Deswegen, ja, das, was ich mitgekriegt habe live, war enttäuschend. Irgendwie auch schockierend. Klitschko wurde vorgeführt. Fast, ja doch, er wurde vorgeführt. Ich weiß nicht, ob das, ja, ob das fast schlimmer ist als bei der Cody Sanders-Niederlage, wo ich auch dabei war, 2003, ist ja auch schon eine Weile her. Da habe ich ihn fallen sehen, da war es zu Ende, da war, ja, das war halt ein kurzer Schock mit schlimmem Ende. Diesmal ging es über 12 Runden, wo er eindeutig keine Idee oder kein Ansatz irgendeiner taktischen Lösung hatte, gegen Fury da viel auszurichten. Also es war echt schon fast schockierend, wie hilflos Klitschko da wirkte. Also auch, er hat probiert, seine alte Taktik irgendwie umzusetzen, hatte man so das Gefühl, hat gemerkt, es klappt nicht. Und dann war er ideenlos und wusste nicht so richtig, was er machen sollte. Und Fury hat mich echt überrascht. Also der war sehr beweglich, sehr schnell auf den Beinen, was ich gar nicht gedacht hätte. Und natürlich sah es auch noch mehr so aus, weil Klitschko wirklich nicht in seiner Form war, also war außer Form. Man weiß nicht, war Fury wirklich so gut, war Klitschko so schlecht oder weiß nicht, beides. Und ja, also man hat es auch in der Arena gemerkt, also die ersten Runden, das war echt leise. Also auch die Klitschko-Fans, die waren so ein bisschen schockiert und dachten so, was passiert da jetzt, was sehen wir da? Ist das Klitschko da im Ring, was macht er? Also weil er hat ja schon, ja, die ersten Runden hat er mindestens die ersten 3 hat er da abgegeben, dann hat er manche vielleicht noch wenige gewonnen, aber es war halt, ja, es war ein ideenloser Klitschko, der keine Lösung hatte, gegen den unorthodoxen Boxstil von Fury irgendwas auszurichten. Und das war schon sehr überraschend für mich.
Gerade unorthodox ist ein gutes Stichwort. Also ich habe den Kampf ja auf einer Leinwand gesehen in Düsseldorf und also teilweise erinnerte mich der Kampf so ein bisschen an den Kampf von Felix Sturm gegen Sam Suleiman, der klassische Boxer gegen den etwas unorthodox boxenden Boxer und was so überhaupt nicht funktioniert hat und dann der Gastboxer verdient gewonnen hat. Manu, hast du da auch solche Parallelen gesehen oder sah das für, kam dir das etwas anders vor?
Ja, kann man schon gut vergleichen. Wobei ich sagen will, bei Sturm war die Sache vielleicht noch ein bisschen eindeutiger. Also Klitschko, sag ich mal, hatte wohl, ja, man kann die Treffer, die er hatte, an einer Hand abzählen.
Naja.
Es stimmt schon, aber man hatte immer irgendwie, weiß nicht, zumindest das Gefühl, also ich zumindest hatte das Gefühl, er hat die Möglichkeit, irgendwie irgendwann noch was in dem Kampf zu bewegen. Naja, weil er hat grundsätzlich diese Power in seinen Schlägen. Grundsätzlich. Jeder Schlag, den er abfeuert, ob es der linke Haken ist, ein Jab, ein Power-Jab, wie auch immer, was er schlägt, wenn ein Ding trifft, kann der Kampf beendet sein. So, bei Felix Sturm weiß ich, wenn der trifft, dann kann er noch 50 Mal treffen. Es wird wahrscheinlich nichts passieren beim Gegner. Und daher war bei Sturm eigentlich ziemlich schnell klar, dass er das Ding auf jeden Fall verliert, weil die K.O.-Chance bei Sturm vielleicht bei, weiß ich nicht, 5% vielleicht sogar drunter liegt. Bei Klitschko ist die Chance immer da, zu jeder Zeit. Er braucht nur eine einzige Hand unterbringen und das Ding kann beendet sein. Das ist der Unterschied. Deswegen kann man da eine Parallele ziehen, auf jeden Fall, aber wie gesagt, trifft nicht ganz so den Kern, weil die Grundspannung immer da ist. Man hat ja auch in der 12. Runde gesehen, Klitschko ist dann auch noch 2-3 Mal durchgekommen in Runde 12 und Fury, man hatte den Eindruck, ja, ich will nicht sagen, es hatte wirklich jetzt krasse Wirkung hinterlassen, aber man hatte den Eindruck schon, dass Fury ein bisschen am Schwimmen war, weil die Kondition auch nicht mehr so da war in der letzten Runde auf jeden Fall, hat er auch noch gut in den ersten 30, 40 Sekunden der Runde was gemacht und wirkte dann schon arg müde und Klitschko hat es dann nochmal versucht mit der Brechstange, eingesprungenen linken Haken, war auch ein guter Jab noch drin, also ist er nochmal gut durchgekommen, aber hat im Endeffekt dann nicht mehr gereicht und grundsätzlich ja, war das auf jeden Fall ein Szenario, was wir da gesehen haben jetzt am Samstag, was wahrscheinlich kaum jemand auf dem Radar hatte. Ich auch nicht, also ich habe Fury schon in einigen Szenarien, die ich mir so vorher ausgemalt habe, Siegeschancen eingeräumt, aber die sind nicht über die Punkte gegangen, das wären alles vorzeitige Siege dann gewesen und dementsprechend, ja, also die Welt ist geschockt mit Sicherheit, vor Freude. Zum großen Teil mit Sicherheit auch, weil es jetzt natürlich auch Veränderungen gibt im Schwergewicht, die wahrscheinlich fürs Schwergewicht auch positiv sind. Aber grundsätzlich zum Kampf, also wie gesagt, das ist ja ein Szenario gewesen, was wir hier gesehen haben, was absolut ja auf keinem Schirm irgendwo abgerufen wurde. Ich glaube, auch die Promis, also wenn man so im Vorfeld geguckt hat, was sie sagen, Luis hat gesagt, Klitschko gewinnt das eindeutig durch KO und auch viele andere haben das so eigentlich erwartet, ich eigentlich auch und hier viele ja auch. Also vielleicht von 100 Leuten ein, zwei, die gesagt haben, Fury gewinnt das nach Punkten und einer davon war Floyd Mayweather, habe ich gehört. Der hat wohl
und der andere war Benny.
Gesetzt. Ja, stimmt, Benny hat es auch richtig gehabt. Also gut, es gab die Leute, Respekt da, zu auf jeden Fall, dass man das so vorher sieht. Gut, wenn ich ein Szenario hatte, dass es über die Punkte geht, hätte ich auch damit gerechnet, dass es schon nicht eindeutig wird für Klitschko. Ja, dass Fury ein paar Runden gewinnen kann, ist klar. Dafür ist er zu gut, dass er das nicht kann. Aber dass er so viele gewinnt, dass er 116, 111 im Endeffekt als Sieger aus dem Ring geht. Und ich sage ganz ehrlich, man hätte das auch durchaus noch höher hätte scoren können. 118, 110 zum Beispiel, wäre auch nicht ausgeschlossen gewesen. 12. Runde hatte Klitschko wohl gehabt, aber ansonsten fällt mir jetzt keine ein, unbedingt, die man pro Klitschko werten muss zwingend. Also das ist schon ein Ding. Also Fury ja, hat jeden im Endeffekt überrascht, auf jeden Fall. Und eindeutig meine Meinung jetzt zu Fury. Ich sehe ihn, es hört sich vielleicht ein bisschen überzogen an, aber ich sehe ihn momentan fast als unbesiegbar an, so wie er kämpft. Er hat eine unheimlich krasse Defensive. Also wer sich von Wladimir Klitschko in einem Kampf vielleicht nur 3-4 Mal treffen lässt, ja, den komplett ausschalten kann fast.
Der muss schon einwerfen.
Unheimlich gut sein.
Genau 52 Mal ist er getroffen worden.
Ja, aber nicht mit Wirkung getroffen worden. Also ich meine, das sind keine Treffer, die er genommen hat, wo man sagen musste, boah, jetzt ist er in Schwierigkeiten. Das war in der 12. Runde, wie gesagt, einmal der Fall, wo die Kondition langsam ein bisschen nachließ oder war ein linker Haken drin, guter Jeb von Klitschko. Das waren auch die einzigen Treffer, die wirklich nennenswert waren. Klar, hat er auch mal irgendwie so ein bisschen ihn gestreift und klar, das schon. Aber wenn man bedenkt, wie viel Treffer Klitschko normalerweise hat in seinen Kämpfen, was er zum Beispiel auch mit einem Pulev gemacht hat, ja, der ja jetzt, weiß Gott, auch nicht allzu schlecht ist, ist das eine ganz andere Liga, in der Fury da mitschwimmt. Und ich sehe momentan eigentlich kaum jemanden, wo ich sagen würde, der ist Favorit gegen Fury. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, niemanden. Also für mich ist Fury in jedem Kampf momentan der Favorit, auch in einem möglichen Rückkampf. Mit Klitschko klarer Favorit. Ja, dass wir das heute so ansprechen oder ich so ansprechen werde. Ja, ich habe es mir nicht erträumen lassen. Krass, es ist Realität, Wahnsinn. Ich bin froh darüber auf jeden Fall. Und ja, bin jetzt gespannt, wie es da weitergeht im Schwergewicht. Also wir werden mit Sicherheit das Rematch dann wohl noch zu sehen kriegen, so wie die Aussagen auf der Pressekonferenz und auch jetzt heute zu lesen war, sehen. Also ja, gut, aber was soll sich da groß tun? Das wird wahrscheinlich in England stattfinden. K.O.-Chance von Klitschko ist wahrscheinlich die einzige Chance, die er dann hat. Muss irgendwie vielleicht versuchen, aggressiver zu starten dann. Und ja, Fury mehr in die Bedrängnis zu bringen. Aber sehe ich ganz ehrlich auch sehr gering die Chance. Also dazu war die eindeutige, oder die Vorstellung zu eindeutig. Und Klitschko wird auch nicht mehr besser. Fury hingegen hat weitergelernt und befindet sich immer noch im Lernprozess, wird weiter stetig besser werden. Die Tendenz ist da eigentlich ganz klar. Rematch wahrscheinlich auch dann pro Fury. Und ja, dann wird es das dann wohl für Klitschko auch sein. Und wir haben in der Division ein ganz neues Szenario. Also ich finde es spannend, finde es gut, so wie es gekommen ist. Glückwunsch an Fury. Und die Welt gehört den Engländern jetzt im Schwergewicht auf jeden Fall. Joshua, Fury, hey, kommt nochmal zurück. Da geht auf jeden Fall einiges. Und bin gespannt, was für Matchups uns dann in nächster Zeit im Schwergewicht erwarten.
Rematch war ja jetzt auch ein gutes Stichwort. Tommy, denkst du noch irgendwie, dass Klitschko da auch aus seinen Fehlern lernen kann und irgendwie seine Taktik umstellen kann? Vielleicht nochmal einen Trainerwechsel vornimmt? Das war ja immer sehr beliebt nach Niederlagen bei ihm.
Ein Trainer, er hat ja im Moment einen Trainer. Der Banks ist doch kein Trainer. Finde ich, also weiß ich nicht, Klitschko fällt es auf jeden Fall. Die Stuart-Schule war sicherlich sehr, sehr gut für ihn. War das Beste, was ihm passieren konnte. Aber war halt auch nur auf Gegner abgestimmt, die ihn eigentlich körperlich unterlegen waren. Das hat man gegen Marius Wach schon gesehen in dem Kampf. Dass der Kampf spektakulärer war. Hat sich der Klitschko, glaube ich, in der fünften Runde auch gut gefangen gehabt. Und die Kämpfe meist gegen kleinere eher unspektakulär waren. Ja, das ist halt, wenn du den richtigen Trainer hast, dann bereitest du dich halt auch im Sparring oder im Training intensiv genau auf den Stil, auf die Größe vor. Und ich denke einfach, die waren ziemlich unvorbereitet, haben den Fury auch wirklich auf die eher leichtere Schulter genommen, behaupte ich jetzt mal. Und dann ist, wie es gekommen ist. Fury hat sein Ding komplett durchgezogen. Respekt, 12 Runden lang genau gewusst, wie es sich zu bewegen hat. Das Vladimirs Schläge verpuffen. War der Hammer. War der Hammer. Muss ich sagen, meinen allergrößten Respekt. Und Jan, ich würde ihn zu einem Trainer raten, zu einem guten Trainer. Teddy Atlas, Benny. Teddy Atlas.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass er mit Stuart, dass der Kampf mit Stuart gestern nicht groß anders ausgesehen hätte. Ich fand
ja, ich sag ja, der war auf kleine Gegner abgestimmt, so auf seine
Vorteile. Ja, also ich fand, das eins der größten Probleme war, dass Klitschko einfach nicht zum Körper geht. Ich meine, das ist ja nichts Neues, da konnte man ja vorher von ausgehen, aber das wäre meiner Meinung nach die beste Chance für ihn in der Offensive gewesen gestern. Und Fury, ich hab's ja schon ein bisschen angesprochen, also ich habe Fury ja sehr große Chancen vor dem Kampf gegeben, wo er mich aber extrem beeindruckt hat, war, wie Imanu schon richtig sagt, in der Defensive, die mich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen an Vitalis Defensive erinnert hat. Also ich fand, der hat Das sah teilweise ziemlich ähnlich aus. Er hat auch viel mit Weglehnen und Auspendeln gemacht und sah da einfach nur super stark aus und ist die kompletten 12 Runden fokussiert geblieben und hat seinen Stiefel runtergeboxt. Klitschko hat keinen Plan B gehabt, den hat er ja auch schon lange nicht gebraucht. Ich weiß nicht, ob er jemals einen hatte, aber er hat den ja auch schon ewig nicht gebraucht. Und dann war es das eigentlich. Also ich fand, in der 11. Runde ich war auch im Stadion gestern, ich habe den Kampf aber heute auch nochmal auf HBO gesehen und habe in der 11. Runde gestern das Gefühl gehabt, Klitschko könnte vielleicht sogar noch runtergehen. Heute muss ich sagen, okay, so als ich es im Fernsehen gesehen habe, war es nicht so extrem. Allerdings habe ich gestern in der 12. Runde auch nochmal ein bisschen gezittert. Das war, als ich es heute gesehen habe, ich auch gedacht, naja gut, so schlimm war es dann doch nicht. Fury war jetzt nicht wirklich in Trouble. Der hat ja da mehr Probleme mit der Hose als mit Klitschko gehabt. Aber von vorne bis hinten eine super starke Leistung und ich stimme Imanu auch absolut zu. Also für mich ist er Favorit gegen jeden momentan im Schwergewicht. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Prime David Haye vom Stil her Problem sein könnte. Aber also vom Stil her. So, das ist eine reine Stylefrage. Aber ich weiß nicht, wir werden sehen, wie gut Haye noch ist.
Wilder hat er gestern gemeint, jetzt soll der Fury gegen ihn kämpfen und der knockt er innerhalb von 3 Runden aus.
Ja, das würde ich sehr stark anzweifeln.
Ja, soll erst einmal perfekt kämpfen, aber rasch.
Ja, also wie gesagt, da haben wir ja gestern nach dem Kampf schon mal drüber gesprochen. Bei Wilder ist es halt die Sache, das kann möglich sein, die Aussage, die er da bringt. Klar, wenn er voll trifft, dann kann das für jeden ziemlich schnell zu Ende sein. Nur, ja, muss er halt, wie gesagt, erstmal einen Mann von Format wirklich boxen, der zu den Top 5 gehört, sage ich. Ob das ist ein Pulev, ist ein Povetkin, ist eigentlich wurscht. Einer von den beiden wäre auf jeden Fall schon mal cool. Und sofern er die beide oder einen davon zumindest da vorzeitig schlagen kann, dann würde ich das nicht unbedingt als ein Szenario sehen, dass er das nicht unbedingt schaffen könnte. Also Wilder muss man auf dem Radar auf jeden Fall haben. Zu den Kandidaten, die Fury schlagen können eventuell. Und da gibt es nicht viele. Also da habe ich vielleicht 2, 3 auf dem Schirm. Ja, das ist dann noch hier Joshua, der aufstrebend ist momentan, aber für ihn gilt das gleiche wie für Wilder. Erstmal Leute mit Format boxen. Erstmal in den Top 10 richtig ankommen. Und ja, möglicherweise dann Wladimir in einem Rückkampf hat natürlich dann oder gehört auch noch zu den Kandidaten, die natürlich Siegeschancen haben. Klar, man darf ihn ja jetzt nicht komplett abschreiben. Er ist limitiert, aber die Möglichkeit auf einen K.O. hat ein Wladimir Klitschko immer. Das hat man auch in der 12. Runde gesehen, wie gesagt. Wenn er noch ein bisschen präziser gewesen wäre und vielleicht ja auch ein bisschen mehr Eier vielleicht noch in der Hose gehabt hätte. Ich meine, er hat irgendwie so einen ängstlichen Eindruck auch gemacht gestern. Er hatte irgendwie Angst, auch Aktionen zu bringen. Wenn ein Fury mit beiden Händen auf dem Rücken am Seil steht und Mätzchen macht, ja, dann muss ich versuchen, meine Schlaghand ins Ziel zu bringen. Ein Konter kann nicht kommen, wenn er die Hände auf dem Rücken hat, also muss ich was riskieren. Er hat es nicht getan. Er hat nicht mal versucht, was zu machen. Also er wirkte irgendwie paralysiert, ängstlich und ich denke, bei Klitschko ist es halt auch viel ein mentales Problem. Ich glaube auch gar nicht, dass er so ein schlechtes Kinn hat. Ich glaube eher, dass es einfach mental ist. Auch viele Niederschläge in seiner Karriere waren mentales Produkt. Außer, wie gesagt, die jetzt bei Brewster und Sanders, die Dinger waren schon Wirkung hinterlassen, die Schläge, aber alles andere, so die Niederschläge gegen Peter teilweise und sowas, das war auch viel mental, dass er da.
Williams
ist auch unten, ja, das sind aber, wie gesagt, alles keine wirklichen Wirkungstreffer gewesen. Gucke ich die Niederschläge mal an. Da ist, wie gesagt, viel, viel mentales Arbeiten bei ihm auch drin, so. Also er hat wirklich im Ring, das sieht man auch am Gesichtsausdruck, immer wenn er in so Kämpfen steckt, wo es nicht so wirklich gut läuft.
Ja, gestern schon im Pro-Step-1-Blick.
Ja, hat er auch im davorigen Kampf auch schon gehabt gegen
Jennings,
genau, auch teilweise in den Runden, wo er halt, ja, auch mit der Defensive vom Gegner extreme Probleme hatte. Wenn das nicht läuft und er die Rechte nicht finden kann im Kampf, dann hat er immer diesen Gesichtsausdruck so unter dem Motto, ich kann den Gegner jetzt nicht beeindrucken, ja, hoffentlich macht er nicht jetzt auch mal gleich was. So, also hat er nicht unter Kontrolle, den Gegner. Und wenn das der Fall ist, dann gerät Klitschko selbst unter Kontrolle. Und das war gestern auch der Fall. Ich meine, Fury war oft in der, sagen wir mal, Distanz von Klitschko drin, wo er durch hätte mal schlagen können, ja, auch wie gesagt, wenn er Mätzchen macht und sowas. die Deckung komplett weglässt, warum versucht Klitschko nicht mal zumindest was? Wenn er mal vorbeihaut, ja gut, dann ist es halt so. Aber es dann gar nicht zu probieren und quasi vor Ehrfurcht zu erstarren, also das hat mich dann schon ein bisschen arg gewundert, ne? Dass Klitschko da wirklich gar nichts versucht, wenn Fury schon mal so da so steht. Okay, da ist auf jeden Fall mehr drin und wäre auch mehr drin gewesen, aber wie gesagt, wenn man es halt nicht mal probieren möchte und dann im Endeffekt dann im Interview nachher sagt, er hat die Reichweite nicht gefunden, ich meine, das mag ja jetzt auch keine Lüge sein, aber er stand schon des Öfteren ganz gut und vorteilhaft und hätte die Schlaghand bringen können, aber wie gesagt, er hatte Angst vor Kontern, von Fury hat gemerkt, er ist beweglich und er ist gefährlich und ja gut, hat dann irgendwie gar nichts probiert und ja, ist dann quasi Runde auf die Verliererstraße weitergeraten und hat völlig verdient verloren. Also wie gesagt, mich hat das alles sehr gewundert gestern, dass das so geendet ist und mich würde persönlich schon irgendwie ein Rematch auch reizen. Also für mich ist Fury zwar dann schon klarer Favorit im Kampf, aber mich würde interessieren, ob Klitschko einen Weg finden kann, den Kampf zumindest anders zu gestalten, ja, dass er einen Plan B hat, wie eben schon in der Runde angesprochen wurde. Der hat mir nämlich gestern total gefehlt. Also man könnte wirklich meinen, er hat wirklich nur das oder er kann wirklich nur das, was er kann, aber er kann nicht auf außergewöhnliche Situationen irgendwie umstellen. Und das zeichnet ja einen guten Boxer aus, wie Fury das zum Beispiel gestern auch gemacht hat, das öfter in die Auslage laufen zu wechseln, immer den Gegner wieder mit neuen Dingen zu überraschen. Das zeichnet einen richtig wahren, guten, großen Champ aus. Und das vermisse ich bei Klitschko. Und das habe ich bei Klitschko nicht nur gegen Jennings vermisst, sondern auch schon das ein oder andere Mal gegen andere Gegner. Allerdings waren die qualitativ so schlecht, dass es halt immer noch zum Sieg gereicht hat. Und gestern kam halt ein Mann, der ja in allen Bereichen der bessere Boxer ist. Punkt. Außer vielleicht, wie gesagt, in Sachen One-Punch.
Also, es war ja wirklich so, der sah ja aus wie Leapai, außer gegen ihn.
Ja, genau. Das ist, ja, konnte man fast so sehen. Also wie gesagt, in jedem Bereich besser. Egal wo. Beinarbeit, auch die Schnelligkeit auf den Beinen war wesentlich besser von Fury als die von Klitschko. Aber Klitschko
hat das gemacht, was Klitschko gar nicht gemacht hat. Mal einen Aufwärtshaken. Das kam von Klitschko gar nicht.
Ja gut, aber es ist kein Paradeschlag von Klitschko, der Aufwärtshaken. Also er kann eigentlich nur den linken Haken, den Jab und viel mehr ist da auch an Variation nicht, ne, bei Klitschko. Also wann schlägt Klitschko schon mal einen Aufwärtshaken? Kommt selten vor, sehr selten, genau wie Körpertreffer. Macht er auch nicht. Er schlägt eigentlich nie zum Körper, Klitschko. Und das sind so Dinge einfach, die, ja, man muss ihn da schon limitiert nennen. Das habe ich eben auch nicht unabsichtlich so gemacht. Er ist limitiert auf eine gewisse Art und Weise. Das mag dann, wie gesagt, gegen kleinere Gegner oder von mir aus auch gegen einen großen Marius Wach, der noch viel limitierter ist, reichen. Aber wie gesagt, wenn dann mal ein Mann kommt, der wirklich Qualität hat, und das finde ich auch gut, dass es so ausgegangen ist im Endeffekt, das Ding, weil wir jetzt auch in Fragen zur Pound-Rangliste mal ein bisschen Antworten bekommen haben. Auch die Vergleiche immer zu den 90er Jahren, wo man gesagt hat, gegen Holyfield, gegen Riddick Bowe, gegen Lennox Lewis, wie hätte ein Wladimir Klitschko ausgesehen? Ich denke, die Antwort haben wir jetzt gestern bekommen.
Ich glaube, bei Klitschko habe ich den Eindruck, dass er ein sehr kopflastiger Boxer ist. Also, und das ist halt dann auch sein Problem gewesen gegen Fury, weil er sich halt sehr lange oder die ersten Runden meistens seinen Gegner ausguckt, ein bisschen Verhalten anfängt und probiert, den Gegner zu lesen. Und genau das konnte er halt bei Fury nicht machen. Also das konnte ja niemand, weil Fury hat so unorthodox geboxt, dann hat er mal Mätzchen gemacht, die Auslage gewechselt, ständig was Neues gebracht und dadurch konnte man halt nicht antizipieren, wie er die nächsten Runden boxen wird, weil es halt echt immer eine Überraschung war. Und ich glaube, da mit diesem Stil der Überraschung sozusagen kam Klitschko, glaube ich, einfach überhaupt nicht klar. Ich glaube, das ist echt so der Schlüssel, um ja seinen früheren Klitschko-Style zu brechen, weil er einfach nicht voraussehen kann, was sein Gegner jetzt macht. Und dann steht er halt da und ja, und sieht so aus, wie er halt dann gestern aussah.
Ja klar, muss man natürlich auch sagen, Fury ist wahrscheinlich der kommende Mann im Schwergewicht, der, wie er schon selbst sagt, die Titel lange halten wird, beziehungsweise in meinen Augen vielleicht für immer halten wird. Also das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, klar. ist natürlich...
Sorry, aber es gibt doch noch ein paar gute Jungs im Schwergewicht im Moment.
Ja, also das sehe halt ich nicht als Favoriten.
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der nach ein, zwei Verteidigungen die Titel schon wieder los ist. Da ist Wilder, da ist mit dem eine Vereinigung möglich, ist mit Povetkin sind Sachen möglich und dann sind halt Anthony Joshua und Joseph Parker in der Startrampe stehend, die dem in einem Jahr oder so auch um Weltmeistertitel boxen werden. Und da muss ich Fury erstmal beweisen.
Ja, natürlich, klar. Nur, wie gesagt, sind diese genannten Boxer eben Parker, auch der Joshua etc., sind halt erst auf dem Weg nach oben. Und man weiß nicht, es stehen auch viele Fragezeichen hinter den Leuten. Die haben noch nichts bewiesen. Im Endeffekt haben bisher nur ihre Hausaufgaben in Sachen Aufbaugegnerschlag erledigt. Sind ungefähr da, wo Wilder vor 2 Jahren war. Ja, nicht weiter. Also, das kann natürlich, das können kommende Leute sein, müssen aber nicht zwingend kommende Leute sein. Wird man sehen, Stand jetzt auf jeden Fall, ist Fury in diesen Matchups klarer Favorit. Und ja, was die Zukunft dann bringt, wird man sehen. Man hätte ja auch, wie gesagt, nicht erwartet, dass Fury den Klitschko so auseinandernimmt, wie er es getan hat. Also es kann immer viel passieren. Nur ich denke, was man Stand heute sehen muss, es sind nicht viele Boxer da, die Fury wirklich gefährlich werden können. Das sind dann wirklich nur 3 oder 4. Und der ganze Rest ist im Endeffekt ja easy going. Und danach, was kommt denn noch so Neues? Im Augenblick ist da jetzt auch nichts so...
Christian Lewandowski.
Oh ja, ein Traum. Ja, was man wirklich auf dem Schirm haben muss. Also neuer Mike Tyson ist auch nicht in Sicht. Von daher, also die Chancen für Fury, und man muss ja auch sagen, der Junge ist erst 25 Jahre alt.
27.
27, okay, gut, 27. Trotzdem für ein Schwergewicht unheimlich jung und er ist noch in der Entwicklungsphase. Der Typ ist nicht in seiner Primetime jetzt. Ich denke, die erreicht er vielleicht in 2 oder 3 Jahren. Er hat auch noch nicht die großen Schlachten im Ring gehabt, wo er unbedingt jetzt so viel Substanz gelassen hat. Das ist auch so ein Typ, der die wahrscheinlich nie haben wird, aufgrund seiner absolut blinden Defensive. Von daher... Ja, da kann man wirklich viel erwarten und da ist auch Riesenpotenzial da. Er hat ja wirklich, das, was er gestern gezeigt hat, das ist schon Wahnsinn. Er ist in jedem Bereich wirklich, wie gesagt, bis auf die Power, da müsste er ein bisschen zulegen, wenn das möglich ist. Wird schwierig, aber gut, wäre ein Punkt, wo man dran arbeiten könnte. Aber ansonsten, wie gesagt, er ist schnell, er ist dynamisch, er hat eine super Defensive, gutes Footwork, sehr variable Schläge, die von jedem Bereich Gegner an den Kopf oder an den Körper fliegen. Wie gesagt, schlägt auch zum Körper unheimlich variabel. Also da ist auch gibt es einen Aufwärtshaken, da gibt es, egal, jeden Schlag beherrscht er. Unheimlich flexibel und wie gesagt, den Mann muss man erstmal besiegen. Ist schon wirklich, also für mich momentan so der neue Stern im Himmel auf jeden Fall, Stand jetzt.
Jan, du warst ja auch live vor Ort gewesen. Du hast ja gestern auch so ein paar Bedenken geäußert. Du hast gesehen, Fury hat das Ding klar dominiert, aber am Ende warst du dir da auch nicht sicher, gibt es denn da jetzt auch so die Entscheidung, die eigentlich richtig wäre?
Genau, also wir waren ja in Deutschland und die Halle war, also es war klar, der Fury hat irgendwie 2 oder 3 Runden an Klitschko verloren, maximal vielleicht 4. Also mit ganz, ganz großzügigen Bewerten vielleicht 4 Runden. Und dann sitzt man in der Halle und zittert und denkt, hoffentlich gibt das jetzt keine Robbery. Weil das ist in letzter Zeit in Deutschland so typisch, dass ein klarer Sieger trotz allem nicht die Entscheidung bekommt. Und das ist einfach... Also ich finde, das ist im Moment echt ein Riesenproblem. Also Klitschko hat diesen Kampf so klar verloren gehabt und am Ende war es trotzdem fast ein 50-50 Coinflip, ob er diesen Kampf jetzt verloren hat oder ob Fury halt vielleicht dann doch wegen irgendwas verloren hat, was eigentlich ziemlich abwegig sein sollte.
Ja, das ging mir auch so. Also ich hatte auch den Eindruck und ich war auch ziemlich sicher, dass Klitschko die Decision am Ende des Tages bekommt. Die Buchmacher hatten nämlich eine 2,8 noch auf Fury in der letzten Runde. Wohlgemerkt, in der letzten Runde 2,8. Also klare Außenseiter noch bei den Buchmachern. Die haben wahrscheinlich auch damit gerechnet, dass die Decision an Klitschko geht. Und so wie die Kommentatoren das auch erzählt haben, also zwischendrin immer gesagt, ja, er liegt hinten, aber dann so in der 12. Runde, ja gut, die letzte ging an Klitschko, wenn er die jetzt holt und wenn er finisht hier nochmal stark vielleicht, gibt es da noch einen Draw oder sowas, dann auch wieder anders erzählt und geredet. Und da hatte man schon wieder den Eindruck, die wollen sich hier wieder was zurechtschustern. Und genau, so ging es mir auch, obwohl das eigentlich überhaupt nicht zur Debatte stand, dass Klitschko das gewinnen kann. Aber man hat viel erlebt. Und ich bin aber auch ganz ehrlich, wahrscheinlich die Denkweise von vielen Leuten ist nicht nur bei mir so gewesen, Klitschko wird niemand über die Punkte mehr in seiner Karriere schlagen. Ich denke, da ist auch jeder von ausgegangen. Wer soll Klitschko über die Punkte schlagen? Dafür ist er zu dominant gewesen mit seinem Jab, dass da jemand kommt, der das vermeiden kann und selbst dann noch genug Aktionen bringt in Klitschkos sehr guter Defensive. Ich meine, Klitschko ist defensiv schon gut, das muss man sagen. Absolute Weltklasse. Selbst genug Aktionen bringen kann, um ihn auszupunkten. Ja, also da ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich niemand mehr dran gedacht. Und möglicherweise hat man da auch gar nicht mehr vorgesorgt mit den Punktrichtern, dass man da irgendwas in die Wege leitet. Wenn man da überhaupt gar nicht von überhaupt ansatzweise ausgegangen ist, dass man einer kommt, der über die Punkte gewinnen kann. Dass dann einer umhauen kann, möglicherweise schon, aber über die Punkte. Also ich denke, das hat gar keiner auf dem Schirm gehabt und vielleicht haben wir deswegen auch ein faires Urteil gesehen. Möglicherweise ist es so, dass man da, wie gesagt, gar nichts gemacht hat, noch überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet hat, überhaupt irgendwas zu tun. Gut, anderer Faktor natürlich nochmal hat die Rematch-Klausel im Endeffekt. Also Klitschko boxt dann so oder so in jedem Fall weiter. Es hat eigentlich jetzt auch nicht wirklich einen großen Einfluss aus der Hinsicht für RTL genommen. Also er ist weiter unter Vertrag, er wird weiterhin kämpfen, er macht das Rematch jetzt erstmal, das ist wieder ein Kampf um alle Titel, also von daher hat sich da jetzt erstmal nichts großartig verschoben. Ich denke, das sind dann auch wohl die hauptausschlaggebenden Punkte, so warum wir gestern ja ein faires Urteil erleben durften.
Ramira, wir hatten uns ja gestern noch in der Altstadt getroffen in Düsseldorf und da hast du ja auch schon so ein paar Bedenken geäußert, wie geht jetzt mit Klitschko weiter, jetzt wo er nicht mehr die Titel hat. Denkst du denn, dass er noch große Hallen voll machen kann?
Ja, das ist die große Frage. Also Vitali war ja davon überzeugt, dass der nächste Kampf sich von alleine verkauft. Ja, wenn der nächste Kampf jetzt das Rematch direkt gegen Fury ist, dann, ja, dann wird es sich schon verkaufen, weil viele natürlich gespannt sind, ob Klitschko sich nochmal verbessert hat. Und dann kommt es extrem auf seine Leistung, denke ich mal, an, auf seine Performance. Also wenn das wieder so aussieht oder so ausgeht wie der Kampf jetzt, dann sehe ich eher Bedenken für die nächsten Kämpfe, falls er dann noch seinen Vertrag mit RTL da weiter wahrnehmen möchte. Weil, also eigentlich, ja, wenn er das Rematch dann wieder verliert, also dann ist die Spannung ja schon irgendwie weg. Und man dann sieht ja, kann er überhaupt noch Weltmeister werden? Wahrscheinlich dann eher nicht. Und ich weiß nicht, ob er dann nochmal so ein Stadion voll kriegt. Also ganz ausverkauft war es ja jetzt eh nicht. Waren trotzdem noch genug Leute da. Aber vielleicht will er auch gar nicht mehr weiter boxen, wenn das Rematch wieder so ausgeht oder so deutlich, wenn er wieder so deutlich verliert. Also das kann ich mir vorstellen, dass er dann einfach ganz aufhört, was vielleicht dann auch nicht schlecht wäre, bevor er danach nur noch Fallouts boxt oder so. Und sonst, ja, also der nächste, das Rematch wird auf jeden Fall nochmal ausverkauft sein. Erst recht, wenn es in England irgendwie gemacht wäre, auch in Deutschland. Da kommen genug Fans, die sich das nochmal angucken wollen und nochmal, ja, die Neuauflage sehen wollen. Ist ja auch nochmal spannend eigentlich.
Das denke also, ich auch. Sobald die das oder sofern die das Rematch nach Deutschland bekommen und ich meine, Klitschko ist noch 2 Jahre unter Vertrag oder hätte jetzt letztens erst verlängert bei RTL um 2 Jahre.
Angenommen. Der hat, glaube ich, so noch 3 offene Kämpfe, glaube ich.
Ja, ich
meine.
Wenn ich
jetzt richtig gezählt habe.
Gut, ich weiß jetzt was von 2 Jahren. Gut, können 3 Kämpfe oder 4 Kämpfe sein dann wahrscheinlich, ja. Gut, Fury war jetzt noch inklusive. Kann sein, dass jetzt noch 3 weitere dann folgen. Naja, so in etwa ist es genau. So, und angenommen, man kriegt den Kampf nach Deutschland. Man wird alles dafür tun, dass man das hinbekommt. Ich denke und ich traue es RTL auch zu, dass man das schafft. Klitschko ist schon ein absoluter Geldkuh für RTL. Und sofern man das Rematch hier hinkriegt. Und wir sehen einen ähnlichen Kampfverlauf wie gestern. Vielleicht mit einem etwas besseren Klitschko. Mit einem etwas besseren, ja, der ein paar Treffer mehr drin hat. Gebe ich euch die Visitenkarte drauf. Diesmal geht die Decision an Klitschko. Das wird passieren. Das geht nicht mehr an Fury dann. Aber sofern es in England stattfinden sollte, gut, ist die Sache natürlich dann ziemlich eindeutig. ich meine, Fury ist jetzt auch nicht unbedingt bei jemandem unter Vertrag, der wenig Einfluss hat. Von daher sind die Karten dann umgedreht. Also ich sag mal so, wer da zu Hause boxt, der, ja, wenn es etwas enger wird, kriegt dann die Decision, das ist ganz klar. Und da bin ich halt gespannt, inwieweit man das macht, aber generell denke ich schon, dass der nächste Kampf in England stattfindet. Aber man weiß es nicht. Weiß nicht, was in den Vertragsklauseln steht. Weiß das hier jemand? Vielleicht der Tommy zum Beispiel oder jemand anders? Wie da die Verträge aussehen? Wo findet das Rematch statt? Das müsste in den Verträgen eigentlich auch schon klar angegeben sein.
Nee, das ist dann meistens ja doch nochmal eher Verhandlungssache. Und wenn es passiert, dann sind die Karten eigentlich schon neu gemischt. Und also, aber was ganz klar zu vermuten ist, das wird im Wembley-Stadion stattfinden. Das ist einfach, jetzt ist Fury der Weltmeister und die haben in Deutschland ein Fußballstadion ausverkauft, dann verkaufen sie in England auch ein Fußballstadion und dann machen sie das berühmteste der Welt.
Ich glaube, es ist auch noch nicht so festgelegt, weil Fury meinte ja auf der Pressekonferenz, dass er überall boxen würde, ob es jetzt in Aserbaidschan oder Deutschland oder England ist, er würde überall hingehen. Von daher, er würde auch nochmal nach Deutschland zurückkommen, weil er anscheinend hier gut empfangen wurde. Und von daher denke ich, dass das anscheinend noch nicht so feststeht, dass es auf jeden Fall in Deutschland sein wird. Und ja, das wird wahrscheinlich dann in Verhandlungen dann mal gucken, ausgewertet werden, wo sie das Rematch machen.
Ich frage mal offen in die Runde rein. Ich hatte das ja gestern Abend in der Altstadt schon erwähnt. Für mich war ja irgendwie die Leistung von Klitschko quasi irgendwie so die logische Konsequenz aus dem letzten Jennings-Kampf, denn da hat er mich auch nicht sonderlich überzeugt und wirkte auch etwas ausgelutscht auf mich, und das wirkte er auch irgendwie so bei dem Kampf, wirkte halt auch so ein bisschen schlaff, lustlos und auch, ja, ratlos. Geht ihr da mit mir d'accord oder seht ihr das anders?
Na, ich denke, das ist einfach eine Sache, hat ein Gegner Qualität oder hat er sie nicht? Du siehst halt immer, egal welche Sportart du betreibst, immer nur so gut aus, wie es der Gegner zulässt. Richtig. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, bis auf Hay, der schon, sag ich mal, ein Ausnahmeathlet ist auf jeden Fall, war da nicht viel nach den Niederlagen, die Klitschko hatte, wo man unbedingt jetzt sagen musste, wow, da ist jemand, wo das Ding 50-50 anzusehen ist oder so. Ja, das waren alles mehr oder weniger Leute auf dem Niveau von, sagen wir mal, entweder von Leapai und Co. oder es waren Leute, die wesentlich kleiner waren. Auch ein Hay ist dazu zu zählen übrigens. Der ist zwar Ausnahmeathlet, aber ist klein und hat deswegen unheimliche Nachteile. Auch im Povetkin zum Beispiel, ist kein schlechter Mann, ohne Frage, Top 5, Top 6 im Schwergewicht, aber zu klein, hat keine Waffen. Er kämpft mit stumpfen Waffen gegen einen Mann wie Klitschko. Und das ist halt das Problem, was da war. Die Kämpfe waren entweder vom Style her, Gift für den Gegner, also die Leute mit Qualität hatten da kaum Chancen ranzukommen, und die anderen, die da waren, wie zum Beispiel Wach, war zwar groß, aber war total limitiert und hatte keine Qualität und dementsprechend auch keine Waffen, um irgendwas ausrichten zu können. Und das ist ja auch das Hauptproblem im Schwergewicht gewesen in den letzten Jahren. Es gab einfach keine gute Kombination aus Boxern. Es gab Leute, die hatten Punch, aber die waren dann zu klein, oder es gab halt Leute, die waren dann was größer, aber die waren total limitiert. Ja, super. Dann ist es halt so, dass jemand, der dann schon auf natürlich Weltklasse-Niveau ist oder war, ein Klitschko, natürlich ist er Weltklasse, in bestimmten Bereichen zumindest. Er ist zwar auf eine Hinsicht limitiert, aber trotzdem in den Bereichen, wo er gut ist, Weltklasse, und das hat gereicht, um diese, ja, doch limitierten Gegner zu besiegen. Und jetzt sind halt Leute da gewesen oder sind Leute momentan aktiv, die diese Qualität haben. Und das dann natürlich jetzt Leute kommen und sagen, das liegt an Klitschko, das ist 39 und der wirkt da vielleicht nicht mehr allzu frisch, er hat 67 Profikämpfe absolviert und das Alter zollt langsam Tribut, dass die jetzt kommen und möglicherweise da hingehend ja, vielleicht eine Ausrede finden wollen, um das Geschehene so dann auszulegen, wie es passiert ist. Ja, das ist klar, sicherlich kann man das aufführen, aber Klitschko hat gestern eindeutig im Interview nach dem Kampf direkt gesagt, er war top vorbereitet, er hat sich gut gefühlt, und man muss auch ganz ehrlich sagen, ein Klitschko, wenn er merken sollte, dass es nicht mehr das ist, was es mal war, dann hätte er auch aufgehört. Vorher schon, vielleicht nach dem Pulev-Kampf oder so. Wenn er merkt, hier, pass auf, ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Im Training fällt mir irgendwas schwerer oder so. Da ist Klitschko klug genug für, um da das richtige Ende zu finden. Ähnlich wie bei Vitali. Der hat jetzt auch gemerkt, letztens nach dem Shizora-Ding so, das ist irgendwie, ne, auch nicht mehr so pralle. Und hat dann irgendwie, ja, noch so ein Abschiedsding dagegen Char gemacht und hat dann retired. Da sind die Klitschkos schon gut genug, denke ich, und auch klug genug, um das einzuschätzen. Und von daher denke ich nicht, dass das...
Aber Fury ist, haben sie anscheinend nicht richtig eingeschätzt.
Ja gut, es war ja auch eine Pflichtverteidigung, ne? Er musste Fury boxen. Also von daher musste man den Kampf auch machen. Wie man ihn eingeschätzt hat, ist halt die Frage, ja. Natürlich hat man ihn mit Sicherheit unterschätzt, klar. Ungeschlagene Leute, was willst du da auch groß zu sagen? Dass Fury Talent hat, wusste jeder, aber wie hoch das Talent dann ist, aber wie stark er sich dann doch entwickelt hat in den letzten 2 Jahren, dass das so krass verlaufen ist, konnte man auch nicht absehen. Das hat niemand gekonnt wahrscheinlich. Aber das sind halt ungeschlagene Leute und das meine ich halt. Ungeschlagene Leute, das erzähle ich immer, sind ganz schwierig einzuschätzen. Auch so ein Wilder, da sicher kann man da viel kritisieren und sagen, ja, hey, hier, der hat noch keinen Mann wie Povetkin zum Beispiel geboxt, das muss man erstmal abwarten, bis das passiert ist. Ja, natürlich, ist auch so. Aber es kann auch genauso gut sein, dass er den Povetkin in 3 Runden umflackt. Und ja, dann stehen wir da und haben vielleicht noch so einen wie Fury, der einfach absolute Granate ist. Und dann haben wir 2 Dominatoren plötzlich mit Fury und Wilder. Das kann auch passieren. Kann aber auch genauso gut sein, dass dann selbst ein Povetkin schon zu viel ist und Wilder abgeschossen wird. Und das weißt du halt bei jungen Boxern, die noch einen 0-0-Rekord haben, aber im Endeffekt noch nicht so die Top-10-Leute im Rekord haben und gewonnen haben, kannst du schwierig einschätzen. Das ist halt auch das, was es so ein bisschen spannend macht, finde ich. Also solche 0-0-Leute, ich mag das einfach. Du hast viele Fragezeichen noch, du kannst darüber diskutieren, was passiert und wie es passiert. Man hat unheimlich viel Diskussionsstoff einfach bei solchen Leuten und ja, ist doch wunderbar jetzt. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel über Fury gegen Wilder diskutieren würden, sagen wir mal, die würden kämpfen und eine Titelvereinigung machen. Wir hätten bestimmt, wenn wir 8 Leute hier in der Podcast-Runde anhören würden, 8 unterschiedliche Meinungen, wie der Kampf endet. Und ich denke, das macht es aus. Und solche Kämpfe will man ja auch sehen. Man will einfach Kämpfe sehen, wo man vorher nicht weiß, wie es endet. Und das werden wir in Zukunft jetzt bekommen. Und da freue ich mich einfach diebisch drauf.
Diebisch, sehr schön umschrieben.
Dankeschön.
Gut, ich denke, wir haben jetzt zu dem Kampf alles gesagt. Ich denke, wahrscheinlich werden wir auch noch in naher Zukunft gelegentlich mit den Seitenverweisen auf den Kampf eingehen. Deswegen gehen wir jetzt mal zur Vorschau. Nächstes Wochenende kämpft in New York der einzig wahre Daniel Jacobs gegen Peter Quillen um den Titel im Mittelgewicht nach Version der WBA. Ja, Peter Quillen versucht's mal jetzt bei der WBA anstatt andauernd bei der WBO. Da frage ich jetzt einfach mal offen in die Runde rein. Wie denkt ihr, geht dieser Kampf aus?
Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass Jacobs das macht. Aber es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich kann mich nicht, also so rein vom Gefühl her glaube ich eher Jacobs. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel seinen letzten Kampf wieder sehe, wo er gegen Mora unten war, muss ich wieder eher mit Quillen gehen. Das ist ganz knifflig, Benny. Ich glaube, du siehst es ähnlich, oder? Voll ausgeglichen, ne?
Ja, absolut. Also ich habe auch letzte Woche, unter der Woche Urlaub gehabt, haben einige Kämpfe mir von beiden angeguckt, weil die Quoten sind ja schon so, dass man denkt, ach ja, da machst du den mal ein bisschen schlauer als einfach nur so für einen Kampf am Wochenende, kannst du vielleicht was drauf setzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich vielleicht, ich weiß nicht, ich habe vielleicht 20 Kämpfe insgesamt von beiden letzte Woche gesehen, also vielleicht 10 von jedem. Und ich bin mir total unsicher. Ehrlich, ich bin immer noch total unsicher. Ich werde vielleicht einfach Jacobs aufgrund der höheren Quote nehmen. Ich sehe den Kampf irgendwie total, weiß ich nicht, ob 50-50 sagen kann, ich weiß es nicht. Also irgendwie finde ich den Kampf ziemlich schwer zu lesen. Da sind bei beiden extrem viele Fragezeichen. Du hast den Mora-Kampf angesprochen, fand ich auch absolut. Also das ist auch, da hat mich auch ein bisschen schockiert damals. Und andererseits hat aber auch Quillen wirklich einen Kampf um Leben und Tod gegen einen sicherlich harten Gegner, aber immer doch sehr limitierten Andy Lee gehabt. Und,
gegen Rosado hat es ja auch so schwer.
Gegen Rosado, richtig. Gegen Rosado hat er sich ja auch richtig. Da hat ja der Cut ihn ja noch eigentlich davor bewahrt, dass der Kampf vielleicht sogar noch kippt. Und richtig. Und ich muss sagen, also ich finde den Kampf auch unheimlich schwer vorherzusagen, freue mich aber auch deswegen darauf. Also, das wird schon eine tolle Sache. Das ist jetzt irgendwie um den, eigentlich geht's eigentlich nicht eher um den Pflichtvorausforderer-Titel von Golovkin, also, weil das ist doch, der ist ja so ein WM-Titel wie Chagayev den hat, da wird ja auch nicht groß drüber geredet, das ist ja eigentlich fast ein bisschen albern, aber der Kampf an sich, finde ich, ist toll. Ich finde, es wird eine gute Veranstaltung nächste Woche.
Ja, auch überhaupt die Undercard, finde ich, sieht auch sehr interessant aus. Unter anderem mit Jesus Marcelo Andres Cuella gegen Jonathan Oquendo um den WBA im Federgewicht. Chris Algieri macht einen Aufbaukampf gegen Eric Bone. Das sieht auf jeden Fall ganz interessant aus.
Ja, und Yuri Foreman übrigens gibt sein Comeback auf der Undercard, wer sich noch erinnert, Halbmittelgewichtstitelträger von vor ein paar Jahren.
Genau.
Der gibt sein Comeback da nächste Woche Samstag.
Ebenfalls nächste Woche Samstag am 5. Dezember ist in Hamburg eine Veranstaltung. Hauptkämpfer ist Jack Kulkai gegen Dennis Hogan um den Interimstitel der WBA im Super-Weltergewicht. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht großartig was zu sagen, weil Dennis Hogan ist ein Boxer, den ich jetzt gar nicht kenne. Und wenn ich gerade auch mal gucke auf Boxrec, Platz 80 gegen Jack Kulkai Platz 20. Ich glaube, da sind die Karten klar gemischt. Widerspricht mir da jemand?
Ja, nee. Es ist eindeutige Sache.
Ja, umgekehrt ist das ein Gegner, der ist besser gerankt als Maurice Weber, was sein letzter Gegner war. Da kann schon was passieren. Aber ja, eigentlich muss Kulkai den gewinnen. Das wäre alles andere, wäre ungefähr, wäre ähnlich wie eine Klitschko-Niederlage überraschend.
Kann man auf jeden Fall so sehen. Auf der Undercard kämpfen unter anderem Gubrat Pulev gegen einen bis jetzt noch unbekannten Gegner. Und Adrian Granat aus dem ETB-Boxstall kämpft gegen... Wen war es denn nochmal? Gegen...
Michael Sprott.
Michael Sprott, genau, weil Dennis Barkdorf irgendwie gesperrt ist wegen irgendwas. So, also den Kampf, glaube ich, der würde mich noch mit am meisten interessieren. Also da tippe ich auf einen K.O.-Sieg von Granat. Okay, wo wir eben schon beim Schwergewicht waren. Nächstes Wochenende kämpft auch in Neuseeland Joseph Parker gegen Daniel Martz. Ein Kämpfer, der mir auch vollkommen unbekannt ist. Ich schätze mal, das ist einfach nur ein Stay-Busy-Kampf für Parker, damit er im Training drin bleibt. Wieso, weshalb, warum man diesen Kampf macht, weiß ich auch nicht. Also alles andere als ein K.O.-Sieg von Parker würde mich da auch überraschen.
Vor allem ist der dann folgend nächste Kampf von Parker auch schon terminiert, ne? Gegen den gewissen Jason Bergman im Januar. Wo findet das denn statt? Was ist denn das denn?
Moment, da gucken wir mal kurz nach.
Also die Fahne ist mir unbekannt, ich muss erstmal nachgucken, ehrlich gesagt.
Samoa.
Samoa, ja gut, ich glaube, der hat ja irgendwie auch so samoische Wurzeln.
Stimmt, ja, das ist, glaube ich, richtig, ja.
Irgendwie fast alle Boxer irgendwie aus Neuseeland und Australien, habe ich so ein Gefühl. Ich glaube ja auch David Tour kommt ja ursprünglich aus Samoa und Alex Liepa hat ja auch Wurzeln aus der Gegend. Naja. Gut, kommen wir kurz zu den News. Da haben wir nur eine Nachricht und zwar Derek Chisora hat bei Sauerland unterschrieben. Eine Nachricht, die mich persönlich etwas überrascht, denn Derek Chisora, vielleicht erinnern sich ja ein paar daran, wurde ja in meinen Augen damals im Kampf um den EBU-Titel gegen Helenius doch ziemlich verschaukelt. Dass er jetzt bei denen unterschreibt, hätte ich jetzt so nicht gedacht, zumal ich ja eigentlich dachte, dass er noch einen laufenden Vertrag in England hat. Überrascht das jemanden von euch?
Also eigentlich überrascht mich daran eher, dass Sauerland den haben will, weil eigentlich kommt er mir schon ziemlich am Ende von dem, was er noch leisten kann, vor mit dem zweiten Fury, mit der zweiten Fury-Niederlage und den vorherigen Niederlagen, die er schon angesammelt hat, ist er eigentlich für mich weg vom Fenster. Das ist nur noch ein besserer Gatekeeper.
Gut, man muss aber ein bisschen nochmal die Niederlagen von ihm genau analysieren. Erstmal gegen wen die waren und wie die zustande kamen. Also gegen Vitali Klitschko war vielleicht der beste Herausforderer, den Klitschko ja, seit seinem Comeback hatte. Und das war ein enges Ding. Also ich sag mal so, wäre das noch zwei Runden länger gegangen, wäre Klitschko möglicherweise K.O. gegangen, beziehungsweise dann wahrscheinlich stehend K.O. aus dem Kampf genommen worden, weil er war wirklich fertig. Er ist nachher nach dem Rundengang direkt seinem Bruder in die Arme gefallen. Der war wirklich total fertig. Da hat Chisora wirklich einen klasse Kampf gemacht. Gegen Hellenius wurde er verschaukelt. Den Kampf hat er auch klar gewonnen, eigentlich. Dann hast du das Ding gegen Hay. Das war bis zum Abbruch ja, ultra spannendes Gefecht. Gut, Hay hat ihn dann voll erwischt und das Ding war zu Ende, aber wie gesagt, bis zur sechsten Runde, pari pari, vielleicht ein Duo nach Punkten. Und gut, ja, die Fury-Niederlage ist natürlich hart, die zweite, und die war vorzeitig. Und Chisora hat keine einzige Runde gewonnen, aber Stand jetzt muss man sagen, hat er wahrscheinlich gegen den neuen Dominator verloren, der wahrscheinlich auch in ja, in Zukunft schwer zu besiegen sein wird. Ich meine, er hat jetzt den 10 Jahre ungeschlagenen Klitschko einfach mal kurz exposed und das auf eine Art und Weise, die vielleicht ähnlich war wie damals gegen Chisora. Also auch Klitschko hatte hier kaum einen Auftrag, hat kaum einen Treffer anbringen können und wurde einfach nur ja, teilweise auch lächerlich gemacht. So wie Chisora damals auch. Und viel besser sah Klitschko jetzt auch nicht aus. Gut, ist jetzt nicht K.O. gegangen, aber sehe da jetzt kaum einen großen Unterschied.
Chisora hat auch aufgegeben, also er ist nicht jetzt irgendwie rausgenommen worden.
Ja, ja, die Ecke hat ihn gefragt, hier, pass auf, willst du noch überhaupt das Sinn? Genau, liegst eh nach Punkten hinten und genau, kommst nicht ran. Und dann wurde es abgebrochen, ja, richtig. Also, ja, wie gesagt, man kann das alles relativieren, aber trotzdem muss man natürlich auch trotzdem sagen, er hat die Kämpfe im Endeffekt natürlich verloren, aber ja, trotzdem gegen die absolut Besten. Also hey, Vitali Klitschko, Tyson Fury, ja und wie gesagt, Hellenius ist für mich keine Niederlage gewesen. Das war ein Sieg und dann hast du im Prinzip drei Niederlagen gegen, ja, die absolute Dominanz im Schwergewicht. So, und alles andere hat er geschlagen. Ja, aber trotzdem, klar, also dass er jetzt wahrscheinlich kein Weltmeister mehr werden wird, gehe ich auch von aus. Aber, Leute, ganz ehrlich, würdet ihr nicht gerne Chisora gegen Wilder sehen?
Ich würde den gerne gegen Chagayev sehen.
Ja,
denn stimme ich zu. Die sind ungefähr beide groß, gleich groß, Schlagstärke, vielleicht eine Idee besser bei Chagayev. Dafür hat aber Chisora eigentlich an sich immer ganz gute Nehmerfähigkeiten gezeigt. Das wäre ein Kampf, den ich mir definitiv geben würde. Gegen Wilder, weiß ich nicht. Da würde ich Wilder favorisieren, aber bei Chagayev sehe ich es enger.
Ja, ja, favorisieren auf jeden Fall. Nur, sodass Wilder auch mal so einen Step-Up bekommt, sage ich mal, in Sachen Gegnerqualität. Also ich würde sagen, Chisora wäre eigentlich mal so ein Typ, der also interessant wäre vom Style.
Ja, also das wäre vielleicht besser als Wilders letzte Gegner, aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Wilder gegen Chisora Probleme hat.
Nö, sehe ich auch keine Probleme großartig, weil ich Wilder auch als sehr stark einschätze.
Nur also es waren ja, also der Wilder-Stubern-Kampf und der Chisora gegen Fury, der zweite Kampf, die waren sind ja vom Verlauf her wahnsinnig ähnlich gewesen. Da gab es einen großen Mann, der den kleineren durchgehend zermürbt hat und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kampf anders ablaufen würde.
Nein, nein, sehe ich auch so. Ich würde auch Wilder hier 99 zu 1, also 99% zu 1% Favorit deklarieren, sehen, aber ja, es ist zumindest mal, sagen wir mal, ein Step-Up wäre es für ihn.
Genau, also bevor er jetzt wieder einen argentinischen Taxifahrer, wie wir das so gerne formulieren, boxt, wäre es vielleicht doch eine Alternative.
Genau, also ich würde sagen Shizora, dann Povetkin und dann möglicherweise Titelvereinigung mit Fury. So, das wäre doch eigentlich so ein schöner Abschritt, finde ich.
Ich schätze mal so, dass der kein Weltmeister mehr wird, denke ich, werden Sauerland auch wissen. Aber ich denke, die können halt mit ihm noch Kasse machen, wenn sie ihn in entsprechende Kämpfe reinstecken. Damit man ihn dann, so ein EBU-Kampf oder ein Kampf um die WBA im regulären Schwergewicht macht immer noch genügend Kohle, als dass sich das dann lohnen würde, ihn unter Vertrag zu nehmen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es dazu kommt, dass Shizora einen Eliminator-Kampf gegen Joshua machen wird in absehbarer Zeit. Ich denke, Ende des nächsten Jahres werden wir das sehen. Eliminator-Kampf. Und das wäre für beide eine gute Sache im Prinzip. Für beide nochmal eine Chance auf den Weltmeisterschaftskampf. Joshua muss sich sowieso langsam den etwas besseren Prüfungen stellen. Und man sieht ja auch, die Step-Ups werden jetzt etwas größer. Der nächste Gegner von Joshua ist auch schon etwas besser. Und wenn er den souverän wieder in 1, 2, 3 Runden besiegen sollte, dann kann man eigentlich auch schon fast...
Sorry, nein, der nächste Gegner von Joshua ist ein Step-Down. Im Vergleich zu seinen letzten Gegnern. Das ist nur ein interessanter Kampf, weil das die einzige Amateurniederlage von Joshua ist.
Wollte ich gerade ansprechen, genau.
Aber ansonsten ist der in keinster Form auf seinem Level. Das ist irgendwie Boxrec 90 oder so irgendwas. Und davor hat er schon deutlich bessere Leute gekämpft. Der Kampf ist eigentlich nur wegen der Story interessant dahinter.
Ja, gut, wenn du es so siehst, von der Qualität her, klar, natürlich, es sind wahrscheinlich alle Gegner, die er außerhalb der Top 10 boxt, aber nicht seine Qualität. Also ich sehe Joshua auch, genau wie Wilder, so als einen der zukünftigen möglichen Dominatoren im Schwergewicht. Und von daher ist eigentlich jeder Gegner so qualitativ nicht wirklich ein Maßstab. Deswegen würde ich mir auch, wie gesagt, jetzt schon so jemanden wie Shizora wünschen für Joshua, weil das einfach ein Duell wäre. Shizora kann auch mal was nehmen. Ja, der verträgt viel, er ist zäh, der geht nicht direkt nach 2 Runden K.O., auch wenn er ein paar Bomben nimmt. Und hält gut dagegen. Hat selbst eine gute Offensive, wo der Joshua möglicherweise auch mal was abkriegen könnte. Und das sind halt so Sachen, die früher oder später kommen müssen. Und ich denke, Joshua ist eigentlich auch schon so weit. Man sieht das ja, er hat da schon wirklich unheimlich viel so Routine in seinen Kämpfen. Also er wirkt sehr stabil, mental gefestigt und das in einem jungen Alter schon. Und wenn er, wie gesagt, seine nächste Aufgabe meistert, bevor wir mal ausgehen, wäre doch eigentlich Shizora danach ein richtig geiler Kampf, oder? Ich denke, das wird dann oder würde auch viel Geld mit so einem Kampf generieren können, denke ich. Also die Halle wird auf jeden Fall voll sein bei dem Gefecht. Gehe mal von aus.
Ja, also Chizor ist echt einer, so, den man eigentlich in jeden Kampf reinstecken kann, weil man ihm irgendwie gewisse Möglichkeiten einräumt, kann man sagen.
Ja, richtig.
Gut. Gibt es sonst noch irgendwie, hat mal jemand irgendwelche News gesehen oder was gehört, was man noch besprechen könnte?
Dann, ich glaube, das ist ein Nein.
Okay, dann würde ich sagen, beenden wir den heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.